Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie zu Radio Enlighten Next, unserem Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute ist uns zur Sendung zugeschaltet Christian Grauer. Christian, bist du in der Leitung?
Ich bin da, ja. Guten Abend.
Hallo Christian, schön dich zu hören. Christian Grauer, du hast Philosophie und Linguistik studiert. Ich habe dich in unserer Einladung als Philosoph angekündigt. Du hast mir auch gesagt, dass du eigentlich dich als Infosoph verstehst. Kannst du kurz zur Einleitung sagen, was ist ein Infosoph?
Ja, Infosoph ist die sprachliche Verbindung von Informatik und Philosophie, weil ich meinen Arbeitsalltag mit Informatik verbringe, also mit Computern und Programmierung. Und ich habe Philosophie studiert, das ist eigentlich mein Beruf, aber von dem kann ich nicht leben, deswegen mache ich den quasi in zweiter Schiene. Und so bin ich Infosoph.
Verstehe.
Und es gibt zwischen Informatik und Philosophie sehr viele Verbindungen und in der Linguistik, die ich auch studiert habe, die vielleicht nicht auf den ersten Blick deutlich sind, aber die doch sehr eng sind.
Und die sehr viel auch mit der Frage von Bewusstsein, Erkenntnistheorie und Ähnlichem zu tun zu haben, was ja eigentlich dein Spezialgebiet ist. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt, am Anfang war die Unterscheidung, wo es sehr stark um Fragen der Erkenntnistheorie geht, wo du einen Bogen spannst von Kant über Steiner, Husserl bis zur modernen Systemtheorie, von Niklas Luhmann, und du bist auch einer der Referenten an der diesjährigen Herbstakademie, die hier in Frankfurt bald sein wird, wo wir das Thema gesetzt haben, ich gehe aufs Ganze, das Verhältnis zwischen Individualität und evolutionärer Verantwortung. Und der Grund, warum wir dich zur Herbstakademie eingeladen haben und der Grund, warum wir auch dachten, dass es spannend wäre, mit dir hier im Radio ein Vorgespräch zu führen, ist, weil du einen interessanten Zugang zur, ich sage mal, Subjekttheorie hast, um das sehr philosophisch zu formulieren, so zur Frage, wer bin ich eigentlich? Und hier auch eine spannende Verbindung insofern darstellt, als du, wenn ich das so sagen darf, anthroposophische Wurzeln hast.
Ja.
Und hier einfach durchaus einen, wenn ich das so formulieren darf, spirituellen Hintergrund, aber mit jemandem wie Niklas Luhmann wirklich auch einen Systemtheoretiker hier mitverarbeitet hast, der zu einem der wirklich modernen und maßgebenden Philosophen des 20. Jahrhunderts gehört hat. Und wir dachten, es ist spannend, so einen Philosophen wie dich oder Infosophen einmal danach zu fragen, was eigentlich wir uns unter unserer Ichhaftigkeit, unserer Subjektivität aus Sicht sowohl einer modernen Philosophie als auch in Kombination mit einer modernen Spiritualität vorstellen sollen. Ja, ich reiche die Frage einfach direkt weiter. Was sollen wir denn uns unter einer modernen Ichhaftigkeit eigentlich vorstellen? Was würdest du dazu sagen?
Ja, also dass ich habe mir jetzt in der Vorbereitung hier auf das Gespräch natürlich Gedanken auch darüber nochmal gemacht, dass ich ist erstmal ein Begriff, der zu den Begriffen, je länger man über sie nachdenkt, desto weniger weiß man, was es, um was es sich eigentlich handelt. Er zerfließt einem eigentlich. Im Alltag weiß man genau, wenn ich sage, was ich meine. Wenn man darüber nachdenkt, löst sich das so nach und nach auf. Man merkt, ja, das ist ja gar nicht so richtig greifbar. Also ich habe auch heute früh beim Frühstück an meinem Frühstücksstammtisch im Café in die Runde gefragt. Alle mussten mir sagen, was das Ich ist. Und da kamen sehr interessante Antworten, also auch, das sind alles philosophische Laien, sehr interessante Antworten, in denen die ganzen Kernbegriffe mitschwangen, die implizit und indirekt ausgesprochen wurden, die mit dem Ich zusammenhängen, also Subjektivität, Identität, Individualität, Selbstreferenz, Einheit, die Abgrenzung zur Welt und diese Dinge. Aber es konnte natürlich niemand, hat niemand eine klare Antwort, wenn man fragt, was ist eine Schwarzwälder Kirschtorte, da weiß jeder was zu sagen. Aber beim Ich ist das eben anders. Und das ist meines Erachtens jetzt nicht nur ein Nebenproblem dieses Begriffs, sondern das weist schon auf seine Substanz hin, dass Ich in meinem Verständnis natürlich ist etwas, was eigentlich, das ist gar nichts, sondern das lässt sich eigentlich so, wie man eine Zwiebel abschält, immer, man kann sich dem immer näher annähern an diesen Kern, aber wenn man das wirklich konsequent durchführt, bleibt eigentlich nichts mehr richtig übrig. Das ist mal die erste Schwierigkeit an diesem Begriff. Und jetzt kann man natürlich die ganzen Begriffe durchdeklinieren, Subjektivität, Individualität und so weiter, und kann sich anhand dieser so ein bisschen klar machen, was mit dem Begriff des Ich gemeint ist. Ein wichtiger Begriff, also zwei möchte ich vielleicht dort rausgreifen. Das eine ist die Selbstreferenz. Erstmal, das ist also diese, einer von den Gästen heute Morgen, der hat einfach auf sich gezeigt und gesagt, na, das bin ich. Also das ist ein ganz, ganz wesentliches Moment des Ich, diese Selbstreferenz. Ich zeige auf mich, das Ich ist das, was sich selbst bezeichnet. Das ist ja bei Fichte dann ganz konsequent eigentlich ausgearbeitet, der das Ich als dasjenige bezeichnet, was sich selbst setzt. Also das ist nicht da, sondern wird durch sich selbst überhaupt erst hervorgebracht. Das ist quasi die ontologisch konsequenteste Selbstreferenz. Also dieses Verweisen auf mich selbst, als etwas, das verweist und eben aber nicht auf irgendwas draußen, auf irgendwas anderes, sondern auf dieses, was selbst verweist. Das ist das eine, ein ganz wesentliches Charakteristikum des Ich. Und ein anderes ist eben diese Subjektivität, der Subjektbegriff, der vorwiegend auch in unserer Kultur ganz großes Gewicht hat und der quasi das Ich als, sag ich mal, den Operator, als jemanden, der im Zentrum steht, der von dem alles ausgeht, von dem jede Tätigkeit ausgeht, von dem Gedanken ausgehen, von dem das Wollen ausgeht, der Gefühle empfindet, quasi dieses Zentrum der Aktivität, von der alles ausgeht und auf das auch alles, also die Wahrnehmung und so weiter, auf das alles zuläuft. Dann kommt eben noch dazu Einheit, also dasjenige, was sich selbst gleich bleibt, als Ich, als so einen Wesenskern, und Identität, also Einheit, Identität, oder Individualität, dieses sich selbst gleich bleiben und auch ganz konsequent unterschieden sein von anderen. Also ich bin, mich gibt's nur einmal, ich bin dieser eine, ich bin unverwechselbar. Mhm. Das ist ein Merkmal des Ich. Und daraus folgt dann eben diese Abgrenzung zur Umwelt, also zum Du einerseits und überhaupt zur Außenwelt, dass dieses Ich auch eine Trennung darstellt, eine ganz konsequent harte Trennung. Hier ist das Ich, das bin ich, das ist, wir sagen, in mir drin, was auch immer das heißen soll, und die Welt ist draußen. Also da gibt es eine Trennung, die eben dann auch in der Philosophiegeschichte als Dualismus bis zur Moderne lange Zeit ein dominierendes Weltbild eben auch war. Also das sind zwei, das Ich und die Welt draußen. Und daraus resultieren auch viele philosophische Fragen. Also die ganze Erkenntnistheorie, wie kann das sein, dass etwas, was so absolut getrennt ist, doch kommuniziert? Also wie können wir Erkenntnis haben über die Welt, wo die doch draußen ist und wir sind hier drin und so weiter.
Jetzt hast du...
Und bitte?
Sag ruhig den Gedanken noch zu Ende.
Ich wollte jetzt nur noch anschließen, dass dieses, was an der Subjektivität hängt, also dieses, was so diesen Akteur bezeichnet, der da abgeschlossen ist und mit der Außenwelt spielt, das ist quasi das, was ich kritisieren würde, wo ich sagen würde, dass also eben mit dieser, mit der Systemtheorie, mit Luhmann und vor allen Dingen auch Umberto Maturana, was ich in andere Begriffe bringe und was sich auflöst dann in eine andere Form, worüber wir dann jetzt vielleicht sprechen.
Lass mich doch das, was du jetzt in den paar Skizzen hier uns gezeigt hast, auf einmal eine wesentliche Frage runterbrechen. Es gibt, glaube ich, ein paar Fragen, die spannend sind. Lass mich bei einer anfangen. Du hast ja von diesen Innen und Außen gesprochen, also von mir da und die Welt da draußen und von dem, was in der Philosophie Dualismus heißt und vor allem in der europäischen Philosophie sehr stark auch das Leib-Seele-Problem genannt wird. Also da gibt es so etwas, was ich sage mal so, ich als ich empfinde oder als Innenwelt, dass man eben auch Seele nennen könnte, und dann gibt es sowas, was da eben was Leibhaftiges ist, was Materielles ist, was da draußen ist, und da scheint es irgendwie ja eine Dualität zu geben, eine Trennung zu geben, und das spielt ja in unserer Geistesgeschichte in Europa eine große Rolle. Descartes spielt hier eine große Rolle, aber auch eben Kant, der ja davon auch sehr stark geprägt ist, diese Philosophie von einem Zentrum aus zu denken. Und das, würde ich sagen, ist sehr typisch für unser europäisches Denken, dass wir wirklich von einer subjektiven Sphäre aus denken, die wir einmal als wir, als ich setzen, und dann ist da draußen so etwas, dass wir Welt setzen. Das hat doch, würde ich sagen, sehr viel auch damit zu tun, dass wir in eben unserer europäischen Kultur diese Ichhaftigkeit so in den Mittelpunkt unseres Denkens gesetzt haben, und dass viele unserer Errungenschaften und viele unserer Qualitäten auch damit zu tun haben, dass wir wirklich diese Ichhaftigkeit, diese Subjektivität ernst nehmen. Ist das erstens einmal etwas, dem du zustimmst, und würdest du auch sagen, dass das eine wichtige Erkenntnis unserer Kultur ist, dass diese Ichhaftigkeit ein wichtiger Ausgangspunkt ist, wenn wir der Welt begegnen?
Ja, dem würde ich unbedingt zustimmen. Also an dieser Ichhaftigkeit, an dieser Trennung des Ich von der Welt, da hängt in der Tat, ist das ganz in ganz großartiger Weise bei Kant eben vorgeführt, da hängt einerseits tatsächlich dieser sachliche, technische Umgang mit der Welt zusammen, weil sie mich quasi, weil sie eben was Sachliches ist, weil sie mich nicht angeht, sie betrifft, bin ich ich, dass ich kann damit machen, was ich will, das hat keine Wirkung auf mich unmittelbar. Deswegen kann ich da sehr sachlich mit umgehen, und daraus resultiert dann diese Fähigkeit der Wissenschaft und Technik vor allen Dingen, die wir eben in der Moderne entwickelt haben. Und auf der anderen Seite hängt an dieser Abgrenzung, an diesem Ich als Subjekt, als abgegrenztes Subjekt, unsere Freiheit dran. Also ich kann eben, wenn ich mich als Teil dieses Ganzen erlebe und gar nicht mich davon trennen kann quasi, dann kann ich keine Freiheit entwickeln. Also die Freiheit ist abhängig davon, dass wir eben ein Ich sind. Nur als Ich, als Individuum können wir wirklich Freiheit beanspruchen. Also unabhängig jetzt davon, was dieser Begriff ist und was es damit auf sich hat, aber das ist quasi die Implikation, und die schlägt sich selbstverständlich in unserer Kultur nieder.
Darf ich da mal nachfragen?
Ja.
Weil du hast meines Erachtens hier was sehr Spannendes gesagt, das möchte ich nicht so vorbeigehen lassen. Du hast gesagt, die Fähigkeit, dass wir uns trennen können von der Umwelt da draußen, ja, ist die Voraussetzung unserer Freiheit. Jetzt ist das ungefähr so das absolute Gegenteil, von dem ein normaler spiritueller Jargon ausgeht, wo es ja darum geht, Trennung zu überwinden, um durch das Überwinden von Trennung Freiheit zu finden. Du sagst eigentlich exakt das Gegenteil. Ja. Du sagst, meine Möglichkeit, mich zu trennen, ist die Voraussetzung meiner Freiheit. Erste Frage, kannst du das näher erklären? Und zweitens, wie geht das in einem Kontext eines spirituellen Weltverständnisses zusammen?
Ja, da kommt natürlich dann der zweite Teil rein, wie ich diesen Dualismus auflöse. Denn ich bin ja dann, also in meiner Anschauung, kein Dualist, aber ich bin auch jetzt kein Monist, materialistischer Monist, also der sagt, es gibt nur Materie und das Ich, das gibt alles nicht und das kann man physikalisch alles berechnen und dann ist gut. Diese Trennung, die schafft eine Unabhängigkeit. Also es gibt verschiedene Arten von Freiheit. Man muss hier quasi unterscheiden zwischen der Freiheit von etwas und der Freiheit zu etwas. Mhm. Sie schafft als erstes mal eine Freiheit von etwas. Sie schafft eine Trennung, macht mich unabhängig von dem, was außer mir ist, was in der Außenwelt ist. Und dann kann ich damit umgehen, in Anführungszeichen, wie ich will. Also ich kann eben die Sachen untersuchen, ich kann einen Baum fällen, ich kann Straßen bauen. Das ändert an mir erstmal, auf den ersten Blick ändert das an mir nichts. Das betrifft mich nicht. Also wenn ich mir ein Messer ins Herz stoße, dann betrifft mich das, aber wenn ich einen Baum fälle, dann betrifft mich das erstmal nicht. Und insofern bin ich erstmal frei. Also diese ganze Außenwelt, die attackiert mich nicht, die irritiert mich nicht, sondern die steht einfach, da ist eine Trennung dazwischen, die ist draußen und ich kann sagen, das geht mich alles nichts an. Das ist die Art von Freiheit, die dadurch geschaffen wird. Ja. Und die ist notwendig für Wissenschaft, für Neutrale, für Laborversuche, für all diese Dinge, die ist auch notwendig, eben um Freiheit im Handeln zu finden und überhaupt zu erkennen, was will ich eigentlich, wer bin ich, was will ich überhaupt und eben sich nicht eingebunden fühlen, jetzt kulturell eben in irgendwelche Stämme oder in irgendwelche Kollektivbewusstseine oder solche Dinge, die einen eben dann bestimmen und wo man eben nicht raus kann. Also man merkt sowas meinetwegen auch, wenn man zum Beispiel irgendwelche Erlebnisse hat, dramatische Erlebnisse, in denen man drinsteckt, die einen betreffen, irgendeinen Unfall oder Krankheit oder irgendwas, da ist man betroffen, da leidet man, da hat man es schwer, da ist man überhaupt nicht frei davon, sondern man ist davon betroffen. Wenn man sich dann im Rückblick nach 10 Jahren oder sowas das wieder vergegenwärtigt, dann betrifft einen das nicht mehr. Dann ist das eine Erinnerung und dann kann man darüber lachen oft, weil es vielleicht ein lustiger Unfall war. Man ist dann frei davon, wenn man jetzt nicht irgendwie traumatisiert wurde. Genau. Und dann kann man darüber lachen. Das heißt, man sieht das von außen und hat dann Freiheit, damit umzugehen, darüber zu lachen und das sachlich zu sehen. Das betrifft einen nicht mehr. Das ist, wie wenn es einem anderen passiert wäre. Und das ist die Art von Freiheit, die erstmal dadurch geschaffen wird, dass man sich aus der Welt quasi rauszieht und als Individuum sieht und sich nicht mit der Welt identifiziert.
Ja, warum ich das so spannend finde, ist, weil es wirklich so im Gegensatz ist zu üblichen spirituellen Vorstellungen. Und du hast es ja teilweise jetzt schon mit angesprochen. Einer der großen Mythen, aber es ist sogar mehr als ein Mythos, weil es auch eine Wirklichkeit darstellt, und das Sehnsüchte von modernen spirituellen Menschen reflektiert sich unter anderem so dieses Zurück zu der Nichtgetrenntheit eines menschlichen Naturzustandes, wie zum Beispiel eben in den Naturvölkern, wo wir noch nicht getrennt waren. Und du hast gerade vorher hier wirklich eine Nuance angesprochen, die meines Erachtens die entscheidende Nuance ist, dass in diesen Naturvölkern, in diesen Stammesgesellschaften es sehr wohl so gewesen ist, oder in denen, die es noch gibt, sehr wohl noch so ist, dass die Menschen in diesen Clan-Gesellschaften viel mehr eins mit der Natur, mit dem Stamm, mit den anderen sehen. Aber, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, den wir, wenn wir eine moderne Spiritualität wollen, einfach immer auch mit verstehen müssen und mit bedenken müssen, sie hatten auch nicht die Wahl, nicht sie hatten nicht die Wahl, aus dem rauszukommen. Das heißt, die Wahl, sich trennen zu können vom Stamm, im Guten oder im Schlechten, das ist gar nicht der Punkt. Einfach die Wahl, es zu können, ist eine Freiheit, ist ein Zugewinn an Freiheit. Und wenn ich dich richtig verstehe, ist das der Punkt, den du machst. Das ist dieses Freiheit von.
Genau.
Und das ist etwas anderes als dieses Einssein, das wir, und ich schätze sehr das, was meditatives Bewusstsein wirklich uns zeigt. Und ich hoffe, wir kommen später noch darauf zu sprechen, dass da etwas ist, da gibt es kein anderes. Da hört Trennung auf, das ist jenseits von Trennung. Aber das mag so sein und ich bin überzeugt, das ist so und es ist wesentlich so. Es ist von einer gewissen Perspektive aus wirklich das Fundament spiritueller Freiheit. Aber die Freiheit, die du ansprichst, ich würde sie eben die individuelle Freiheit, die Freiheit des Ichs bezeichnen, die entsteht aus der Freiheit, sich trennen zu können, was identisch ist mit der Freiheit, Entscheidungen fällen zu können. Entscheidungen, das Wort Entscheidungen hat ja auch dieses Schönes, etwas scheiden zu können, trennen zu können. Und dadurch entsteht erst die Möglichkeit freier Verantwortung und zu sehen, welch hohes, und ich sage das wirklich bewusst so, welch hohes spirituelles Gut es ist, dass wir uns entscheiden können. Weil,
Ja.
er sagt noch.
Ja, ich wollte jetzt diese Entwicklung quasi weiterführen, dass wir wieder zur Verbindung kommen irgendwann. Wenn man diese Trennung eben konsequent durchführt, ob das jetzt evolutionär, gesellschaftlich oder eben als Individuum ist, wenn man diese Trennung konsequent durchführt, dann wird man quasi immer freier und freier, aber man wird eben auch immer isolierter und isolierter. Also man ist dann irgendwann, kann man sich so weit von der Welt wegempfinden, dass quasi die Welt zusammenfällt, dass man gar keine Verbindung mehr hat und man das Gefühl hat, man kann gar nichts mehr greifen. Also die Wirklichkeit zerfällt dann regelrecht in völlige Bedeutungslosigkeit, in völlige Unzusammenhänglichkeit. Und das ist dann der Punkt quasi, an dem man im Prinzip schon an einem spirituellen Punkt ist, an dem man dann sich die Frage stellen muss, was ist jetzt? Also man hat im Prinzip nur die Möglichkeit, ich bringe mich um, weil es ist alles macht keinen Sinn. Also es ist absolute Leere. Oder man fragt sich dann, was habe ich denn mit dieser Welt zu tun? Also ich bin jetzt völlig frei davon, ich bin völlig unabhängig davon. Was soll jetzt das noch? Wie kann ich auf diese Welt zugreifen? Warum soll ich überhaupt auf sie zugreifen? Was ist diese Welt für mich? Und dann kommt eben diese Überlegung bei mir. Dieser Verhältnis, das ist quasi dann der absolute Dualismus, dieses Verhältnis zwischen Ich und Welt, wie verbindet sich das wieder? Also wie kann ich diesen Dualismus auflösen, weil der einfach unbefriedigend ist, existenziell unbefriedigend. Und da kommt eben die Frage rein, ist es tatsächlich so, wie wir uns das im Alltag vorstellen, dass wir ein Teil dieser Welt sind, ne? Also wir sind aus Natur und gewachsen und geboren und wir gehören zur Welt und irgendwo in uns drin haben wir so ein Subjekt und haben so ein Bewusstsein und da ist irgendwas Unsichtbares in uns drin. Oder ist es nicht vielleicht viel mehr umgekehrt, dass tatsächlich diese Welt, die da draußen ist, aus unserem Bewusstsein kommt? Also dass unser Bewusstsein nicht Teil dieser Welt ist, sondern dass die Welt Teil unseres Bewusstseins ist. Also unser Bewusstsein umfasst diese ganze Welt. Denn sonst könnte ich ja gar nichts von ihr wissen. Also alles,
Okay,
was ich wahrnehme, was ich sehe von der Welt, ist
jetzt
das
lass uns,
Bewusstsein.
jetzt lass uns langsam gehen.
Also gut.
Lass mich der Anwalt der Hörer sein. Du sagst hier was ziemlich Unerhörtes, ja? Und das möchte ich einfach langsam versuchen, nochmal zu wiederholen. damit diese Ungeheuerlichkeit auch ein bisschen durchkommt und nicht so beiläufig. Du sagst, diese Trennung oder diese Entwicklung von Subjektivität ist ein Gewinn von Freiheit, aber wir treiben das zu einem Punkt, wo wir uns in einer radikalen Isoliertheit wahrnehmen, wo auf der einen Seite ich hier als dieses, was immer das ist, ich stehe, als diese Subjektivität, und dann ist eben alles andere, die Welt da draußen. Und es stellt sich die Frage, wie kann es denn überhaupt sein, dass diese Welt diese Subjektivität generiert? Und du sagst, vielleicht ist es ja gar nicht so, dass die Welt Bewusstsein hervorbringt, sondern dass Bewusstsein, wenn ich dich richtig verstehe, die Welt hervorbringt. Und damit sagst du, glaube ich, dass eigentlich das letztendlich zugrunde liegende dieses Bewusstsein ist und dass die ganze Welt, die wir wahrnehmen, die wir als getrennt vom Bewusstsein wahrnehmen, eigentlich sich im Bewusstsein abspielt. Was führt dich zu dieser Annahme?
Also zu dieser Annahme kann ein mehreres führen. Das eine ist diese Erfahrung, die ich versucht habe zu beschreiben, wenn man eben tatsächlich versucht, ganz sich in diese Trennung reinfallen zu lassen oder wenn einem das passiert. Was eben diese Außenwelt, die Außenwelt verändert sich in der Weise, dass sie diese Substanzhaftigkeit und diese Wirklichkeitsartigkeit verliert. Also wir gehen im Alltag durch die Welt und da fahren Autos vorbei und da stehen Blumen und so weiter und das ist wirklich, die sind da, die fahren da vorbei, die machen Lärm, ich höre die, ich sehe die, das ist die Wirklichkeit. Wenn man jetzt diese radikale Trennung macht und sich ganz rauszieht in sein Individuum, einschließt quasi und sich ganz von der Welt trennt, dann kann man die Erfahrung machen, dass man sieht zwar die Welt noch, man sieht das Auto, man sieht die Blumen, aber diese Empfindung der Wirklichkeit, dass das so dieses Echte ist, diese Wirklichkeit, die zerbröselt quasi. Also man hat so wie bei wenn man irgendwie in einem Filmstudio in die Kulissen geht, die sieht aus wie eine tolle Stadt, irgendwie ein Straßenzug, und dann macht man eine Tür auf und dahinter ist gar nichts. Ja? Das sind nur Bretterwände. Und diese Empfindung etwa kann man dann der Welt gegenüber haben. Das ist die eine Möglichkeit, darauf zu kommen, dass man sich dann sagt, ja, das ist gar nicht die Wirklichkeit, und man empfindet dann ganz stark das, was in mir drin ist, mein Bewusstsein, auch das Leiden, was man ja durchaus dann durchmacht, wenn man sowas erlebt, da merkt man, das ist eigentlich das Einzige, was mir als Wirklichkeit übrig bleibt. Und aus diesem Erlebnis heraus kann man dann eben dazu kommen zu sagen, das ist nicht die Wirklichkeit, die von außen kommt, sondern die Wirklichkeit kommt aus mir innen. Und das da draußen, wie auch immer, hat mit mir zu tun. Das ist natürlich schon auch da, aber es hat nicht diesen harten, festen Wirklichkeitscharakter, den man ihm eben im Alltag so zuschreibt. Das ist die eine Möglichkeit.
Willst du mir
Die andere
sagen,
Möglichkeit ist eher eine philosophische, ja.
dass, weil wir führen ja gerade dieses Gespräch, dass es dich gar nicht gibt, dass das nur etwas ist, das sozusagen sich in meinem Bewusstsein abspielt, oder dass es die Zuhörer gar nicht gibt, oder dass es diese Telefonverbindung, die wir haben, gar nicht gibt, sondern das ist irgendwie etwas nur, das sich in meinem Bewusstsein abspielt.
Genau, da kommt man jetzt gleich auf die philosophische Variante. Im Prinzip, das wäre dann Subjektivismus, im Prinzip wäre das die Konsequenz. Die kann man daraus ziehen und kann sich dann damit zufrieden geben. Man kann aber auch versuchen, das ein bisschen konsequenter durchzudenken und sich zu überlegen, wenn mir schon die Außenwelt als Wirklichkeit verlustig gegangen ist, macht es dann wirklich Sinn, von Subjektivität zu sprechen, also zu sagen, das ist nur subjektiv, wenn es gar nichts Objektives gibt. Beziehungsweise wenn das, was ich für die objektive Wirklichkeit gehalten habe, wenn das sich aufgelöst hat, macht es keinen Sinn, dem Subjektivität zuzuschreiben. Das ist eben die Konsequenz ist eben die Auflösung des Dualismus. Also diese Unterscheidung zwischen subjektiv und objektiv, die macht dann gar keinen Sinn mehr. Es ist also egal, ob das aus meinem Bewusstsein kommt oder ob das von irgendeiner Natur oder von Gott oder wem auch immer geschaffen wurde. Das ist gar nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, es ist da. Also ich sehe ja die Blume trotzdem. Und entscheidend ist nur, in welcher Beziehung stehe ich zu ihr. Mhm. Bin ich von ihr getrennt oder bin ich eben nicht von ihr getrennt? Mhm. Und wenn ich eben schon mal vor dieser Blume stehe, muss ich mich doch fragen, der Dualismus redet mir ein, da draußen ist eine Blume, ich gucke die an und dann ist in mir drin mein Bewusstsein und dieses Bewusstsein nimmt die Blume wahr, also die kommt da irgendwie durch Licht und Auge und so weiter, Retina, und dann kommt die in mein Bewusstsein rein, diese Blume, als Bild. So ist diese Vorstellung, also bei Platon ja schon, wie ein Wachsabdruck bezeichnet er das, das heißt, da ist in meinem Bewusstsein ein Bild und draußen ist die Blume. Mhm. Wenn ich aber jetzt meine ganz normale Alltagserfahrung einfach beobachte, aufmerksam, muss ich schon zugeben, ich sehe nur eine Blume und das ist die draußen. Ich sehe nirgends noch irgendein Bild von einer Blume oder einen Wachsabdruck oder sonst was. Ich sehe nur diese eine Blume und die ist da draußen. Mhm. Und wenn diese Blume durch Wahrnehmung oder was auch immer in mein Bewusstsein gekommen sein soll, und das muss sie ja, sonst wüsste ich ja nicht von ihr, dann muss es die Blume da draußen sein.
Ja.
Das heißt, mein Bewusstsein ist nicht in mir drin und die Blume ist nicht in mich reingewandert, sondern mein Bewusstsein ist überall dort, wo ich was wahrnehme.
Yeah.
Das heißt, die Blume, die ich draußen sehe, sehe ich als draußen stehende Blume in meinem Bewusstsein.
Ja.
Deswegen sage ich, das Bewusstsein umfasst die ganze Welt, die ganze Wirklichkeit.
Lass mich da nochmal nachfragen, um bei deinem Beispiel der Blume zu bleiben, ja? Weil es auch ein schönes, einfaches und eindringliches Beispiel ist. Du sagst, unsere normale Vorstellung von Welt macht hier eine Trennung. Die macht hier eine Trennung, die sagt, da draußen ist eine Blume und da bin ich der oder die in meinem Bewusstsein diese Blume wahrnimmt.
Ja.
Und du sagst, diese Trennung ist eigentlich willkürlich, weil wir tun so, als gäbe es zwei Blumen, die da draußen und die in meinem Bewusstsein, aber wenn ich genau hinschaue, in meinem Bewusstsein oder wie immer ich das sagen würde, Heidegger würde wahrscheinlich sagen, in meinem Dasein, gibt es nichts anders als diese eine Blume. Das heißt, diese Trennung, dass da dass die Blume irgendwo anders wäre, als dass dieser Platz da draußen etwas anderes ist als meine Wahrnehmung, mein Wahrnehmen dessen, ist eine Trennung, die ich mache. Ich, wenn ich die Blume wahrnehme, bin ich, lass es mich so formulieren, schon bei der Blume.
Genau.
Und das ist da eine Trennung zu machen zwischen da draußen und meinem Bewusstsein ist eigentlich etwas, was wir künstlich dazusetzen. Wir tun so, als wäre das, was ich wahrnehme, etwas anderes als das, was ich wahrnehme.
Ja, genau.
Und,
also das ist, ja. die Blume ist ja, alles, was ich sehe, wahrnehme, hören, alle Sinne, alles, was ich wahrnehme, ist ja draußen.
Yeah.
Also das ist ja immer draußen, innen drin in mir, also jetzt in meinem Körper, wo man normal oder Kopf, wo man das Bewusstsein verorten will oder so, ich sehe da gar nichts, da habe ich gar keine Wahrnehmung, ja? Außer vielleicht Kopfschmerzen, aber sonst nichts, da sind keine Wahrnehmungen, sondern die Wahrnehmungen sind alle draußen.
Mhm. Und
ich sage eben nur, mein Bewusstsein ist alles, was ich wahrnehme.
Ja.
Alle meine Wahrnehmungen sind Inhalt meines Bewusstseins und deswegen muss mein Bewusstsein alles das umfassen, was ich wahrnehme. Und das ist draußen. Also ist mein Bewusstsein, alles was da draußen, alles meine Wahrnehmungen, die ich als draußen bezeichne, die sind mein Bewusstsein. Und dieses, dass es draußen ist, also dass ich es als draußen wahrnehme, Das ist eine Leistung meines Bewusstseins. Mhm. Das ist genau diese Trennung, die mir die Freiheit verschafft. Dass es draußen ist.
Ja.
Also die, machen wir dann Schritt weiter.
Die Freiheit verschafft, die mir aber auch eine Illusion von Trennung verschafft.
Genau.
Ich kann dir soweit folgen, habe aber gleich ein Folgeproblem.
Ja.
Wie ist es jetzt mit der Tatsache, mein Bewusstsein, dein Bewusstsein? Ich nehme eine Blume wahr, du nimmst eine Blume wahr. Ich nehme nicht unbedingt wahr, was du wahrnimmst.
Ja.
Wie gehen die zwei Dinge zusammen? Ist das nicht irgendwie doch ein Deut darauf, dass das Bewusstsein was Subjektives ist?
Wie gesagt, diese Trennung, die macht gar nicht so viel Sinn. Also erstmal ist es so, wenn ich davon ausgehe, mein Bewusstsein ist in mir und die Außenwelt ist außen, habe ich das gleiche Problem. Mhm. Also ich weiß eben nicht, was da draußen in diesen Menschen, die da rumlaufen. Ich gehe zwar davon aus im Alltag, das funktioniert ganz gut, aber wahrnehmen kann ich das Bewusstsein in den anderen Menschen nicht. Mhm. Ich kann nur mein eigenes, also mein Bewusstsein selbst kann ich auch nicht in dem Sinne wahrnehmen, sondern ich erlebe es eben als das Wahrgenommene, das ist mein Bewusstsein. Mhm. Aber ich kann nicht sehen, dass andere Menschen Bewusstsein haben. Das schließe ich aus ihrem Verhalten und aus der Tatsache, dass sie mir Ähnliches sehen, schließe ich das. Aber wahrnehmen, erleben, kann ich dieses Bewusstsein nicht. Also ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass diese Menschen draußen tatsächlich Bewusstsein haben. Mhm. Ich gehe im Alltag damit so um, und wenn man das jetzt in der Struktur sieht, wie ich das sehe, also dass eben mein Bewusstsein draußen ist, dann sind eben diese anderen Bewusstseine auch, also das sind dann auch, kommen die Begriffe Konstruktionen eben rein, das sind dann auch Konstruktionen dieses meines Bewusstseins. Mhm. Diese Frage ist natürlich eine ganz zentrale Frage und die ist sehr komplex und sehr schwierig. Und die lässt sich, da kommen wir auch wieder zurück auf den Ich-Begriff, die lässt sich eben nur dann wirklich vernünftig beantworten oder vernünftig stellen erstmal, wenn man jetzt das, was ich gesagt habe, nicht nur auf die Welt, auf die Außenwelt anwendet, sondern eben auf sich selbst auch. Also das ist dann auch die Konsequenz im Hinblick auf das Ich, dieses konstruktivistischen Ansatzes, dass das, was wir als Ich bezeichnen, als Subjekt, dass das genauso zerfällt quasi wie die Welt und quasi auch diesem Bewusstsein untergeordnet wird.
Okay, also nochmal langsam.
Die nächste Unerhörtheit.
Genau, deswegen noch mal langsam für Menschen wie mich. Du sagst, das, was wir gerade von der Blume gesprochen haben, ja, diese Doppelung der Blume, die wir so willkürlich annehmen, indem wir annehmen, es gäbe irgendwo eine Blume, die ich nicht sehen kann, und diese Blume macht einen Abdruck in meinem Bewusstsein, und es gibt eigentlich zwei Blumen, eine, die ich sehen kann, und eine, die es wirklich gibt. Mhm. Dass das irgendwie eine total willkürliche Annahme ist. Soweit wir wahrnehmen können, gibt es nur die Blume, die wir wahrnehmen können. Es gibt nichts anderes. Genau. Und du sagst, Trennung, die man einfach, wenn man genauer hinsieht, überwinden kann, indem man wahrnimmt, das ist eine Setzung, diese Trennung. Das ist genauso wahr, wenn ich die Blickrichtung in die andere Richtung gehe und sie auf das sogenannte Ich lenke, auf meine Subjektivität.
Genau.
Weil ich da annehme, da gibt es so etwas, wenn ich hinschaue, das ist etwas extra, nämlich meine Subjektivität, meine Ich. Aber das ist genauso nicht doppelt da, sondern du hast es am Anfang gesagt, man kann nie sagen, was es ist, dieses Ich.
Ja, genau.
Das ist genauso wenig etwas von meiner Wahrnehmung getrennt ist oder von meinem Bewusstsein getrennt ist wie die Blume da draußen. Verstehe ich dich da ungefähr richtig?
Ja, es ist sogar noch viel weniger getrennt. Aber es ist getrennt. Und das ist das Wichtige. Wir hatten ja damit angefangen mit der Trennung, dass ich eben Freiheit erlange dadurch, dass ich mich von der Außenwelt trenne, beziehungsweise wenn man jetzt schon diesen Schritt in diese Bewusstsein gemacht hat, dass die Welt umfasst, muss man ja sagen, nicht ich trenne mich von der Welt, also sondern ich habe die Welt quasi rausgesetzt. Mein Bewusstsein oder das Bewusstsein hat die Welt als nach draußen versetzt, ne? Zur Wahrnehmung gemacht, zur äußerlichen Wahrnehmung gemacht. Und dieses nach draußen setzen, das ist das, was ich dann eben in meinem Buch Unterscheidung eben nenne, der Begriff von Luhmann beziehungsweise von Maturana. Diese Unterscheidung, mit einer Unterscheidung trennt man erstmal zwei Dinge, man unterscheidet sie eben, das ist das eine, das ist das andere. Und man bezeichnet damit etwas. Also wenn man auf irgendetwas deuten will oder irgendwas bezeichnen will, eben die Blume, das ist die Blume da draußen, dann muss man eine Unterscheidung machen. Das heißt, man bezeichnet die Blume, aber gleichzeitig trennt man sie eben ab aus dem ganzen Rest, alles, was nicht die Blume ist. Und genau diese Bewegung, die passiert die ganze Zeit, wenn das Bewusstsein die Welt nach draußen versetzt. Und das ist quasi, ja, wie soll ich das beschreiben? Quasi im Gegenzug, wie mit einem Rückstoß von diesem nach draußen setzen, bleibt quasi was übrig. Wobei das weniger eben etwas ist, weil wir eigentlich alles nach draußen schieben, sondern es bleibt eigentlich nur dieses nach draußen schieben übrig, was sich quasi von diesem draußen abtrennt. Und das ist quasi dann das, was wir als Ich bezeichnen. Also dadurch, dass wir die Welt nach draußen versetzen, bleibt wie so eine, wie sagt man da, so ein Gegenbild oder so ein Unterdruck, ein Vakuum oder ein Gegenpol übrig zu diesem draußen. Und das ist das, was wir als Ich bezeichnen. Das ist aber genauso wenig absolut wie die Blume draußen, sondern es entsteht eben nur dadurch, dass wir die Blume raussetzen. Und es ist eben auch nicht dem Bewusstsein übergeordnet. Also da ist nicht ein Ich, das da irgendwie ist und dann fängt es an, Bewusstsein zu haben. Sondern da ist Bewusstsein und dieses Bewusstsein fängt an, Welt nach draußen zu setzen. Und dadurch entsteht einerseits Welt und andererseits durch dieses kontinuierliche Raussetzen entsteht Ich. Ja? So. Und wenn man das so betrachtet, man neigt dann immer dazu, das sehr schematisch zu sehen. Man muss natürlich schon versuchen, das immer, weil unsere Wörter auch da, die haben eben diese Subjekt-Objekt-Struktur immer schon mit drin. Da neigt man immer dazu, das wieder zu verdinglichen. Aber wenn man das so sieht, dann hat man quasi das Bewusstsein als das Übergeordnete. Und in diesem Bewusstsein entsteht eben durch diese Trennung, entsteht einerseits die Außenwelt und andererseits entsteht das, was wir Ich oder eben Subjekt nennen. Und das ist aber miteinander verbunden. Die werden nicht getrennt in dem Sinn, da ist das eine, da ist das andere, sondern die entstehen miteinander in diesem Trennungsprozess. Die sind quasi nur zwei Seiten dieses einen Trennungsprozesses. Und
Okay, lass mich.
mit in diesem Trennungsprozess hängen sie miteinander zusammen.
Lass mich eine praktische Frage stellen. Es ist zwar ein sehr subtiles Bild, das du hier malst, und es bedarf wirklich auch einer bewussten Anstrengung, sagen diese Gewohnheit des Trennens hier zu unterlaufen und deiner Schilderung zu folgen. Aber ich glaube, es gelingt uns ganz gut, das machen zu können. Die praktische Frage, die ich habe, wenn das so ist, was bedeutet das für unsere Menschen? Ist das einfach so? Oder heißt das aus deiner Sicht, dass wir aus dieser Einsicht heraus, die du hier schilderst, dass, ich würde mal platt so sagen, das Bewusstsein primär ist und dass diese Trennung von innen außen was nachgereitet ist, dass wir machen damit. Wenn das so ist, wie du schilderst, hat das für unser Menschsein, für unser Hiersein eine Konsequenz? Bedeutet das für etwas oder ist es nur einfach eine interessante Überlegung, die du hast? Oder hat das eine tiefe Bedeutung für unser Menschsein?
Also für mich hat das eine tiefe Bedeutung, weil das genau der Punkt ist, mit dem ich die Trennung überwinde. Also das ist jetzt auch biografisch bei mir oder also in meiner Weltanschauungsentwicklung oder so. Ich bin auch mit dem Dualismus aufgewachsen und hielt es auch für alles für vernünftig lange Zeit, aber es hat mich nicht befriedigt. Also diese Trennung, die schmerzt ja auch. Und sie schmerzt auch philosophisch, sage ich mal, weil man immer diese zwei Prinzipien hat, die man nicht zusammenbringen kann. Ja, und man muss sich dann immer, dann werden, da gibt es dann Lösungsstrategien, um den Dualismus, um mit dem zurechtzukommen. Dann sagt man, da war irgendwann mal ein Gott und er hat die zwei Sachen geschaffen. Das ist aber für mich auch nicht befriedigend. Die anderen ignorieren einfach die eine und sagen, das ist alles Materie und wir reden da nicht weiter drüber. Das ist auch nicht befriedigend. Und als ich eben auf Luhmann gestoßen bin, bei dem ich diese Gedanken zum ersten Mal so lesen konnte, dass ich es verstanden habe, das hat mich wie ein Blitz getroffen, weil ich gemerkt habe, der Dualismus ist nicht absolut. Der ist zwar da und der ist den ganzen Alltag, der ist bestimmt davon, unser ganzes Leben, wir könnten nichts sehen, wenn es nicht in diesem Dualismus stattfinden würde, aber dieser Dualismus, diese zwei Seiten, also das Innen und Außen, ne, Leib, Seele, die hängen miteinander zusammen und zwar gerade nicht über irgendeinen Gott oder irgendeine andere Konstruktion, sondern die hängen gerade deswegen miteinander zusammen, weil sie auseinandergezogen, auseinandergetrennt wurden. Also diese Trennung, diese Unterscheidung, wie ich das bezeichne, die ist einerseits das, was die Trennung hervorruft, die ist aber zugleich das, was die zwei Sachen miteinander verbindet. Und dadurch finde ich quasi wieder den Zugang zur Welt, weil ich lerne, das ist eben nicht wirklich was mich nichts angeht und was da draußen ist, sondern das ist meine Konstruktion. Also das hängt mit mir zusammen. Das Bewusstsein hat die Außenwelt geschaffen und es hat mich geschaffen. Und über dieses Bewusstsein kann ich die Verbindung wiederherstellen. Und das schafft einfach, jetzt vielleicht nicht im Alltag beim Einkaufen erstmal, aber das schafft ein ganz anderes Bild der Welt. Das schafft, das ist einfach einerseits eben diese, wie sagt man dazu, diese Freude, dass man eben diese Trennung nicht mehr hat, also dass sie nicht absolut ist. Und auf der anderen Seite eben schafft es auch Verantwortung, weil man weiß, das ist nicht bedeutungslos, was ich da draußen mache. Und es liegt alles in meiner Verantwortung. Ich kann alles, ich habe quasi über dieses Bewusstsein habe ich Zugriff auf alles. Und ich bin nicht davon getrennt. Und das schafft durchaus, auch wenn man das jetzt nicht nur in diesem metaphysischen Ebene betrachtet, sondern wie das ja Luhmann vor allen Dingen auch gemacht hat, der war ja Soziologe, wenn man das auf anderen Ebenen betrachtet, wie eben gerade der gesellschaftlichen Ebene, schafft es einen ganz anderen Umgang mit anderen Individuen, mit Gemeinschaft und Gesellschaft, mit meiner Stellung da drin. Es schafft auch einen anderen Umgang einfach mit mir, was ich mir zutraue, dass ich Verantwortung übernehme, dass ich eben aus dieser Freiheit nicht in Lethargie verfalle und sage, ja, geht mich alles nichts an, ist alles gleichgültig, sondern dass ich sage, nein, es ist nicht nur nicht gleichgültig, sondern es ist sogar so, dass ich alles in der Hand habe. Es liegt nur an mir. Und
Jetzt,
das schafft natürlich einen ganz anderen Zugang zur Welt und eine ganz andere Einstellung.
jetzt hätte ich natürlich noch einige Fragen und wir haben auch einige Aspekte jetzt noch nicht behandelt, aber ich möchte einfach, weil wir in der Zeit fortgeschritten sind, hier auch noch unseren Hörern und Hörerinnen die Gelegenheit geben, an dich Fragen zu stellen oder mit Anregungen sich hier einzubringen. Dazu möchte ich gerne die Telefonnummern auch durchsagen, unter denen Sie uns erreichen können und Christian Grauer hier Fragen stellen können. Die Telefonnummer wäre in Deutschland 0892 203 1640, in der Schweiz 043 508 03 89, in Österreich 072 088 08 77. Jeweils braucht es dann noch einen Einwahlcode, der wäre 22 45 56 5, gefolgt von der Raute-Taste. 22 45 56 5 plus Raute-Taste. Wenn Sie sich eingewählt haben, können Sie sich können Sie die, sich sichtbar machen, dass Sie eine Frage stellen wollen. Das können Sie mit einer Tastenkombination, und zwar mit der Tastenkombination Stern 2, können wir sehen, dass Sie sich hier ins Gespräch einbringen wollen und können Sie am Computer freischalten. Also mit der Tastenkombination Stern 2 können Sie sich zu Wort melden und wir können Sie freischalten. Und bevor sich der oder die Erste vielleicht hier einwählt und sich zeigt, möchte ich gern eine oder andere E-Mail-Frage hier schon vorlesen, die uns mittlerweile hier erreicht haben. Nein, eins habe ich vergessen. Ich habe vergessen, falls Sie noch eine E-Mail-Frage stellen wollen, sage ich noch kurz die E-Mail-Adresse: radio@enlightennext.de. radio@enlightennext.de ist die E-Mail-Adresse, unter der Sie uns per E-Mail erreichen können. Einige haben uns schon per E-Mail erreicht. Und die erste E-Mail-Frage möchte ich hier vorlesen. Da schreibt eine Hörerin: Lieber Christian, sehr spannend. Durch diesen Perspektivwechsel erscheint meine Ich-Erfahrung Ursprung der Welt zu sein. Wenn ich mich da hineindenke, irgendwie komme ich mir ein wenig vor wie ein Magier. Aber die Welt zeigt sich mir eigentlich wie ein Bildsam. Sie bestimmt mich schon mehr als ich sie, oder?
Die Welt bestimmt sie mehr als sie sich selbst. Habe ich das
Ja,
richtig erfasst?
genau.
Ja, das ist eine Alltagserfahrung, würde ich sagen. Also das ist ja das, unter dem wir leiden. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich diese Erfahrung nicht mache, nur weil ich jetzt irgendeine konstruktivistische Idee im Kopf habe. Aber die konstruktivistische Idee regt mich immer wieder an, mir zu sagen, im tiefsten Grund ist alles, was mir passiert, was mir geschieht, nicht irgendwas, was von außen kommt, sondern das hat in irgendeiner Weise irgendwie mit mir oder mit dem Bewusstsein, auf das ich eben, an dem ich teilhabe, zu tun. Das heißt, man kann da nicht sagen, ich bin selber schuld, das ist eine falsche Ebene. Sondern es geht nicht darum, zu sagen, ich bin da selber schuld, sondern es geht darum, zu sagen, ich habe die Möglichkeit, damit umzugehen, darauf Einfluss zu nehmen und da was draus zu machen. Ja? Also ich bin eben nicht, ich bin nicht handlungsunfähig und gelähmt, sondern ich kann frei, dadurch, dass ich getrennt bin, frei damit umgehen, weil ich eben doch nicht davon getrennt bin.
Verstehe.
Und das muss man sich schon im Alltag immer wieder mal vergegenwärtigen, weil wir tatsächlich dazu neigen, natürlich, das ist auch bequemer, das ist auch verständlich zu sagen, ja, jetzt ist mir das wieder passiert und alle anderen haben alles falsch gemacht und was soll ich jetzt machen? Also das kommt nicht von alleine dadurch, dass man jetzt sich diese Gedanken macht.
Schön. Lass mich gleich noch eine andere E-Mail-Frage anschließen. Da schreibt ein Hörer: Was Christian Grauer geschildert hat, kann ich als Ansatz verstehen. Die Realität des Bewusstseins als allumfassende Dimension nicht nur als Gefühl oder als Ideal zu bewegen, sondern ganz konkret zu denken. Wie könnte man diesen Ansatz stärker in die wissenschaftlich-öffentliche Debatte bringen, um auf dieser Ebene unser Weltbild in Richtung der Akzeptanz von Bewusstsein konstruktiv zu verändern? Eine steile Vorlage.
Also das ist eben genau das, was mit dem, wo der Konstruktivismus ins Spiel kommt. Denn da sind tatsächlich Wissenschaftler, die renommiert und anerkannt und alles sind in der akademischen Wissenschaft, die mit akademisch-wissenschaftlichen Methoden arbeiten, wie eben Luhmann, Maturana und Varela und da gibt es ja Heinz von Förster gibt es ja mehrere. Die haben eben das sind keine Spiritualisten, aber die haben eben in wissenschaftlichen Begriffen diese Umkehrung, die ich versucht habe jetzt zu beschreiben, tatsächlich gemacht. Und die haben einen Ansatz und die haben ein wissenschaftliches Vokabular, mit dem man meines Erachtens sich die spirituelle Schulen verständigen können. Mhm. Und das glaube ich, deswegen freue ich mich auch darüber so, ist meines Erachtens ein Ansatz, wo tatsächlich da eine Zusammenführung stattfinden kann, wenn man eine entsprechende Zusammenarbeit irgendwie halt organisiert. Mhm. Also das ist tatsächlich das auch, finde ich auch sehr erstaunlich. Also das ist tatsächlich ein Ansatz, der mich als sehr vielversprechend anschaue.
Kannst du das noch ein bisschen näher erläutern, wie du diese Chance siehst? Wie können so Ansätze wie Luhmann oder Maturana in ihrer Sprache so eine spirituelle Dimension in einen breiteren Diskurs, in ein breiteres Gespräch mit einbringen? Wie siehst du das Potenzial? Was bringen die da, was diese spirituelle Dimension aufmacht?
Also was sie bringen, ist eben, dass sie diesen Individualismus auflösen. Mhm. Teilweise sehr radikal. Also dieses, hier ist das Subjekt, das agiert in der Außenwelt und macht da irgendwas. Das wird aufgelöst. Und das ist eben, haben wir ja am Anfang, habe ich das ja kurz versucht zu erwähnen, dieser Individualismus, also diese Trennung des Ich von der Welt, ist eben eine der Hauptbedingungen für die moderne Naturwissenschaft, dass die überhaupt sich so weit entwickelt hat. Und die hat eben auch dazu geführt, dann in den Materialismus, also in diese Naturwissenschaft, die eben sagt, es gibt die Materie und daraus kann man alles erklären. Der hat da unmittelbar reingeführt. Und das aufzulösen, wenn man diesen Subjekt-Objekt-Trennung auflöst, da ist man jetzt nicht automatisch Spiritualist deswegen, aber man hat eben einen ganz wesentlichen Punkt quasi geschaffen, der eine Brücke bildet. Und man muss natürlich, die haben eine andere Sprache und jemand, der aus einer spirituellen Bewegung kommt, hat eine andere Sprache. Da muss man natürlich schon irgendwie gucken, wie man zusammenkommt. Aber es ist ein ganz wesentlicher Punkt, eben ist schon vorbereitet, der eben bisher die Trennung von spirituellen Ideen und der naturwissenschaftlichen, auf die Materie bauenden Ansicht radikal getrennt hat.
Christian, wir sind auch schon am Ende unserer Sendezeit. Herzlichen Dank für deine Erläuterungen. Ich glaube, das war nicht nur für mich sehr spannend. Wir sehen uns ja am 18. Oktober bei der 8. Herbstakademie in Frankfurt mit dem Thema Ich gehe aufs Ganze, Individualität zwischen Narzissmus und evolutionärer Verantwortung, wo ich mich auch freue, dass du hier als Vortragende dabei bist, dass diese 8. spirituelle Herbstakademie widmet sich aus verschiedenen Gesichtspunkten einfach dieser Frage, wie Individualität und Individualismus in ein modernes spirituelles Weltbild gehören und wie es verstanden werden kann und wie einerseits das Gefahrenmoment, das ja im Titel oder im Untertitel hier mit angeführt ist, nämlich Narzissmus, aber eben das andere, was meines Erachtens auch du hier mit angesprochen hast, nämlich die evolutionäre Verantwortung, die aus der Erkenntnis unserer Subjektivität hier mitkommt, angesprochen ist, hier wirklich in einem aufgeklärten spirituellen Dialog herauszufinden, was einerseits eine Würdigung von Individualität oder andererseits auch eine Würdigung von Nicht-Getrenntheit, wie du sie hier auch in einer sehr philosophisch formulierten Weise hier eingebracht hast, wie das zusammen denkbar ist. Und ich freue mich, wenn viele von unseren Hörern hier auch am 18. bis 20. hier in Frankfurt mit dabei sind. Die Webseite ist herbstakademie-frankfurt.de. Und Christian, ich freue mich, dass wir uns dort sehen und ich hoffe auch einige von unseren Hörern.
Ja, da freue ich mich auch und ich bedanke mich auch sehr herzlich für die Stunde, die mir auch großen Spaß
gemacht hat. Ja, danke. War wirklich ein sehr spannendes Gespräch. Einen schönen guten Abend aus Frankfurt.